SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Schweiz wird sicherer, das zeigt die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres. Wir fragen nach der Realität hinter diesen Zahlen. Gast im Tagesgespräch ist der oberste Polizeikommandant der Schweiz, Stefan Blättler, um 13 Uhr. Jugendliche in der Schweiz rauchen und betrinken sich viel seltener.
Ja, es ist wirklich sehr erfreulich, diese Entwicklung der Jugendlichen,
sagt der Präventionsverantwortliche des Bundes. In der Schweiz bricht in bestimmten Branchen fast jeder Dritte seine Lehre ab. Der Gewerbeverband will das nicht mehr mit ansehen.
In der Adoleszenz ist ein Lehrabbruch ein gravierendes Misserfolgserlebnis und wir wollen dort einen Beitrag leisten, dass Jugendliche einen möglichst optimalen Start in die Berufswelt haben.
Wie das geschehen soll, erklärt der Direktor des Gewerbeverbandes im Rendezvous. Frankreich rutscht nach rechts, die Linken stolpern, aber fallen nicht ganz. Im Studio begrüßen Sie Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
41 Menschen, so viele sind letztes Jahr in der Schweiz einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Das sind so wenige wie noch nie in den letzten 30 Jahren, wie die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt. Mehr als die Hälfte dieser 41 Menschen seien in den eigenen vier Wänden getötet worden. Zum Vergleich, im Jahr 1990 waren in der Schweiz noch 110 Tötungsdelikte gezählt worden. Noch nie haben Jugendliche in der Schweiz so wenig Alkohol und Tabak konsumiert wie im vergangenen Jahr. Auch der Konsum von Cannabis ging zurück. Das zeigt die neueste Schülerstudie, die unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation WHO in 44 Ländern durchgeführt wurde. In der Schweiz beteiligten sich über 600 Klassen mit knapp 10'000 Schülerinnen und Schülern daran. Alle sind zwischen 11 und 15 Jahre alt. Fast 290'000 Personen haben im letzten Jahr in der Schweiz gearbeitet, aber im Ausland gelebt. Das meldet das Bundesamt für Statistik. Damit ist die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger zwar um weitere gut 3% gestiegen, allerdings handelt es sich um das tiefste jährliche Wachstum der letzten 5 Jahre. Die meisten der Grenzgänger haben ihren Wohnsitz in Frankreich. Was für Kompetenzen braucht es, um einen bestimmten Beruf ergreifen zu können? Das hat sich der Schweizerische Gewerbeverband SGV gefragt und Anforderungsprofile für fast alle Berufe erstellt, wie er vor den Medien mitteilte. Diese stammten aus der Praxis und seien nicht bloß Theorie. Anhand dieser Profile sollen Jugendliche besser beurteilen können, was für welchen Beruf gefragt ist. So lasse sich verhindern, dass Lehren abgebrochen würden. Je nach Branche steigen heute nämlich bis zu 30% der Lehrlinge aus ihrem Lehrvertrag aus. Im Übernahmestreit um den Baustoffhersteller Sika hat das Kantonsgericht Zug einen weiteren wichtigen Entscheid getroffen. Es lehnte den Antrag der Gründerfamilie ab, eine Beschränkung ihres Stimmrechts aufzuheben. Dabei ging es darum, dass der Sika-Verwaltungsrat beschlossen hatte, die Stimmrechte der Familie auf rund 5% zu verkleinern, was besonders für die bevorstehende Generalversammlung von großer Bedeutung wäre. Die Gründerfamilie wehrte sich gegen dieses Vorgehen. Das Gericht lässt allerdings offen, ob es mit seinem Entscheid nun möglich ist, das Stimmrecht zu beschränken oder nicht. Auch ist noch unklar, ob die Gründerfamilie sich weiter wehren wird. Der Streit um den Verkauf der Sika an die französische Saint-Gobain-Gruppe dürfte damit noch nicht vom Tisch sein. Die Regierung des Kantons Graubünden hat das Sport- und Ferienhaus Valbella gemietet, um dort Asylbewerber unterzubringen. Der Mietvertrag für das Haus in Lizirüti in der Gemeinde Arosa beginnt am 1. Oktober, wie die Bündner Regierung bekannt gab. Es sollen dort aber nur Asylbewerber einziehen, wenn alle übrigen Unterkünfte im Kanton schon vollständig belegt sind. Die Bündner Regierung rechnet damit, dass die Anzahl der Asylgesuche steigen wird. In Tunesien hat Regierungschef Habib Essid Konsequenzen gezogen aus dem Attentat letzte Woche auf das Nationalmuseum in Tunis. Er hat den Polizeikommandanten von Tunis sowie weitere hohe Polizisten entlassen. Dazu gehört auch der Sicherheitschef des Quartiers Bardo, wo Dschihadisten am Mittwoch ihre Tat verübt hatten. Das teilt die tunesische Regierung mit. In Jemen sind die schiitischen Houthi-Kämpfer weiter auf dem Vormarsch. Nachdem sie die drittgrößte Stadt Taiz eingenommen haben, versuchen die Rebellen nun auch die Hafenstadt Aden im Süden des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Unterdessen meldet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zahlreiche Angriffe auf Journalisten in Jemen. In den letzten Wochen hätte die Gewalt durch die Rebellen stark zugenommen. Im Westen Australiens sind mehr als 20 Grindwale gestrandet. Mindestens 9 sind gemäß Medienberichten gestorben. Die Überlebenden konnten wieder ins Meer gebracht werden. Die australische Naturschutzbehörde ließ verlauten, möglicherweise hätte ein einzelner verletzter Wal die gesamte Familie an den Hafen der Stadt Bunbury geführt. Die Tiere seien nämlich unterschiedlich groß und hätten alle ein anderes Alter. Zum Wetter. Heute Nachmittag und morgen ist es mit Quellwolken ziemlich sonnig. Im Süden ist es morgen wechselnd bewölkt und es fällt zeitweise etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad.
Die Statistik zeigt es schwarz auf weiß. Die Schweiz ist sicherer geworden. Es gibt weniger Körperverletzungen, weniger Raubüberfälle, weniger Drohungen. Diese Tendenz zeigt sich auch im Kanton Zürich. Kurdin Vinzenz mit den Einzelheiten.
Fast jeder sechste Gesetzesbruch in der Schweiz passiert im Kanton Zürich. Aber der Trend, dass die Kriminalität seit Jahren zurückgeht, ist im Kanton Zürich noch ausgeprägter. Nahm die Zahl der Delikte gesamtschweizerisch letztes Jahr um 9% ab, sind die verfolgten Straftaten im Kanton Zürich sogar um knapp 12% zurückgegangen, auf den tiefsten Wert seit 1980. Und die Zürcher Kripo-Chefin Christiane Lentjes sagt:
Ich denke, dass man deshalb durchaus von mehr Sicherheit im Kanton sprechen darf.
Was sich im Großen und Ganzen zeigt, zeigt sich auch bei den einzelnen Delikten. So sind die Diebstähle am meisten zurückgegangen. In Zürich, sagt die Kripo-Chefin, auch ein Erfolg einer neuen Software, die eingesetzt wird. Dieses Computerprogramm hilft der Polizei herauszufinden, wo zum Beispiel die meisten Einbrüche passieren. Und so könne die Polizei
dort dann jeweils unsere sichtbare, aber auch zivile Präsenz erhöhen, in der Hoffnung, dass wir mehr Verhaftungen vornehmen können. Und das ist uns durchaus im letzten Jahr auch gelungen.
Zurückgegangen sind auch die Gewaltdelikte, insbesondere die Körperverletzungen. Die Zahl der Tötungen ist gesamtschweizerisch zurückgegangen. Allerdings gibt es hier wegen der insgesamt tiefen Zahlen in den Kantonen unterschiedliche Entwicklungen. Sowohl in Zürich als auch in der ganzen Schweiz abgenommen hat schließlich die Zahl krimineller Asylbewerber und sogenannter Kriminaltouristen. Etwas, was wie vieles andere im Gegensatz zur landläufigen Annahme steht, die Kriminalität nehme ständig zu. Ein Grund für den Unterschied zwischen öffentlicher Wahrnehmung und den harten statistischen Daten könnten die vielen Warnungen der Polizei sein, vermutet die Chefin der Zürcher Kriminalpolizei, Brigitte Lentjes.
Wir versuchen sehr, sehr stark mit Präventionskampagnen die Menschen auch zu sensibilisieren, sich vorsichtig zu verhalten. Das ist natürlich auch etwas, was die Menschen berührt, was sie auch wahrnehmen und das hat sicher auch einen gewissen Einfluss.
So erfreulich die sinkende Kriminalität in der Schweiz ist, so deutlich warnten die Behörden heute vor falschen Schlüssen. Es wäre fatal, jetzt bei der Polizei zu sparen, sagte die Zürcher Kripo-Chefin und verwies auf eine einfache Gleichung, von der sie überzeugt ist, dass sie stimmt.
Für mich heißt weniger Kriminalität dank genügend Polizeikraft.
Hieße umgekehrt eben, spart man bei der Polizei, steigt die Kriminalität wieder.
Kurdin Vinzenz. Im Tagesgespräch geht es ausführlicher um die Kriminalität in der Schweiz und um die Realität hinter diesen Zahlen. Gast von Susan Brunner ist der Kommandant der Kantonspolizei Bern und Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz, Stefan Blättler. Und hier kommt noch eine wichtige Meldung von der Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.39 Uhr in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Cham und der Verzweigung Rütihof. Stockender Verkehr nach einem Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Öffentliche Trinkgelage, Jugendliche, die sich ins Koma trinken, solche Ereignisse machen Schlagzeilen. Die neue große Umfrage zum Suchtverhalten der Jugendlichen zeigt nun aber, die 15-Jährigen von heute trinken und rauchen deutlich weniger als noch vor 4 Jahren. Ihr Konsum hat sich mehr als halbiert. Christian von Burg.
Selbst die Fachleute sind überrascht, wie stark der Alkohol- und Tabakkonsum bei den 15-Jährigen zurückgegangen ist. Irene Abderhalden, die Direktorin von Sucht Schweiz, sagt:
Nein, diese erfreulichen Resultate haben wir nicht erwartet, denn es ist wirklich ein Tiefstand seit 1986, die allertiefsten Resultate.
In Zahlen ausgedrückt heißt das, nur noch 7% der 15-Jährigen rauchen täglich. Vor 4 Jahren waren es fast doppelt so viele. Noch ausgeprägter ist der Rückgang beim Trinken. Mindestens einmal in der Woche Alkohol trinken, das machen heute noch 10% der Buben. Vor 4 Jahren waren es fast 3-mal mehr. Bei einer derart starken Veränderung stellt sich die Frage, stimmen diese Zahlen? Ja, sagt Abderhalden, es handelt sich um eine breit abgestützte Studie der Weltgesundheitsorganisation, die in 40 Ländern gemacht werde. Die Teilnahme in der Schweiz war groß.
Fast 10'000 Jugendliche haben geantwortet. Ich denke, bei der Studie selber liegen die Gründe nicht. Da ist wirklich alles ins Detail überprüft worden.
Vor allem beim Rauchen haben die Fachleute denn auch plausible Erklärungen. Vor 6 Jahren ist der Passivrauchschutz im Gesetz verankert worden, erinnert der Zuständige für die nationalen Präventionsprogramme beim Bundesamt für Gesundheit, Roy Salveter.
Das hat bewirkt, dass im Alltag das Rauchen nicht mehr selbstverständlich ist.
Die Zigaretten sind verschwunden aus Bars und Beizen, und wenn die Erwachsenen weniger rauchen, wirke sich das auch auf Kinder und Jugendliche aus, sagen die Fachleute. Zudem sind Zigaretten immer teurer geworden.
Das Sackgeld ist noch nicht so groß, und einen Zigarettenpack für 10 Franken oder 8,50 Franken, wie es im Moment ist, ist eine große Hürde.
Beim Alkohol werden die Verkaufsverbote an Jugendliche strenger überprüft. Und das führe dazu, dass Jugendliche jetzt nicht mehr so einfach an Alkohol kommen, sind die Fachleute überzeugt. Kurz, die Prävention greife. Weniger rauchen also und noch viel weniger trinken. Kann es denn sein, dass die Jugendlichen auf andere Drogen ausweichen? Kaum, sagt Abderhalden von Sucht Schweiz.
Auch beim Cannabis ist ein gewisser Rückgang feststellbar, wenn auch weniger deutlich. Die weiteren illegalen Drogen, die sind wirklich in einem ganz, ganz kleinen Prozent bei dieser Altersgruppe. Ich denke, wenn ein Ausweichen, dann ist am ehesten dieser Erklärungsansatz von den neuen Medien der plausibelste.
Damit meint Abderhalden, dass die meisten 15-Jährigen angeben, in ihrer Freizeit mehr als 3 Stunden pro Tag am Computer, am Smartphone oder an der Spielkonsole zu verbringen. Es sei also denkbar, dass sie mehr Zeit zu Hause verbrächten und so weniger in Kontakt mit Suchtmitteln kommen. Andere Experten halten diesen Erklärungsansatz allerdings für wackelig. Das Suchtverhalten sei zudem wellenförmig und folge oft kurzlebigen Trends, sagen sie. Gut möglich also, dass die Kurven in 4 Jahren wieder eher nach oben zeigen.
Christian van Bock. Und so geht es im Rendezvous weiter. Wie Phönix aus der Asche. Kaum ist Nicolas Sarkozy zurück, marschieren Frankreichs Konservative Richtung Macht. Eine Analyse. In Tunis kann es der Onkel des Attentäters vom Museum Bardo immer noch nicht fassen.
Il a fait ses études normales, son baccalauréat. La famille est choquée. C'est une catastrophe.
Sein Neffe sei ein normaler Junge gewesen, der studiert habe. Es sei eine Katastrophe, was er getan habe. Die Wandbilder in der Basler Bahnhofshalle gehören einfach dazu.
Wenn ich dort steigen abkomme, sehe ich die leuchtenden Farben, ja, und denke, ja, das ist so ein Heimat.
Und damit die Bilder auch in Zukunft leuchten, werden sie jetzt restauriert. Zuerst aber zu den Zukunftsperspektiven von Schweizer Lehrlingen. Coiffeuse oder doch lieber nicht? Im Service arbeiten? Ach, ist doch nichts für mich. In manchen Berufen bricht fast jeder dritte Lehrling seine Lehre ab und macht etwas anderes. Nun reagiert der Schweizerische Gewerbeverband und will die Schülerinnen und Schüler zuerst einmal besser informieren. Jan Baumann.
Den richtigen Beruf finden, das fällt fast allen schwer. Oft wissen die Jugendlichen nicht, was auf sie zukommt in der Lehre, sagt Gewerbeverbanddirektor Hans-Ulrich Biegler. Die Jungen hätten vielfach eine zu idealistische Vorstellung.
Mit dem Projekt Anforderungsprofile geben wir ihnen ein Instrument in die Hand, um abchecken zu können, was kann ich, was sind meine Begabungen und auf der Gegenseite, was sind die Anforderungen an einen zu erlernenden Beruf.
Die Idee dahinter: je genauer die Jugendlichen die konkreten Anforderungen kennen, desto größer ist die Chance, dass sie ihre Lehre abschließen, statt abzubrechen. Ob Augenoptikerin, Buchhändler, Diätkoch oder Zahntechnikerin, für über 150 Berufe gibt es bereits diese neuen Ausbildungsinformationen, abrufbar im Internet unter anforderungsprofile.ch. Am Schluss des noch laufenden Projekts sollen es 190 Berufe sein. Für alles steht auf einem A4-Blatt, was in der Lehre schulisch verlangt wird. Es geht um Fähigkeiten in Mathematik, Naturwissenschaften, Schulsprache und Fremdsprachen. Und je nach Profil sind vor allem gutes Lesen und Schreiben gefragt oder dann eher der Umgang mit Zahlen. Die Polygraphin zum Beispiel muss ihre Arbeit auch anderen erklären können, sagt Peter Teilkäs vom Verband der grafischen Industrie. Sprachliche Fähigkeiten seien deshalb wichtig.
Polygraphinnen, Polygraphen haben oft auch Kundenkontakt, indem dass die Kunden direkt kommen, die Manuskripte mit ihnen besprechen, Gestaltungsvorschläge einbringen, die dann professionell aufgearbeitet, umgearbeitet werden müssen.
Drucktechnologen dagegen müssten vor allem technisch versiert sein. Da sei mehr der Typ stiller Schaffer an der Maschine gefragt. Die Anforderungsprofile sollen kein Ersatz sein für die Schnupperlehre und den Eignungstest, sondern eine Ergänzung. Andere, nicht schulische Fähigkeiten, wie Geschicklichkeit zum Beispiel oder Sozialkompetenz, stehen auf einem anderen Blatt. Sie lassen sich kaum systematisch katalogisieren und über alle Berufe hinweg vergleichen, sagt Peter Teilkäs.
Für das sind dann eben die Schnupperlehrtage, die Aufschluss über das geben, über Sozialkompetenzen, Integration in den Lehrbetrieb oder auch eben die gescheiten Hände, das kann man rein schulisch dann nicht abchecken.
Das Zaubermittel gegen zu häufige Lehrabbrüche sind die Anforderungsprofile nicht, aber sie können bei der Berufswahl helfen.
Jan Baumann. Der Gewerbeverband möchte also die angehenden Lehrlinge besser informieren, was sie mitbringen müssen, wenn sie einen bestimmten Beruf, eine bestimmte Lehre beginnen wollen. Wie sollen die Jungen konkret auf ihre Wunschlehre vorbereitet werden? Das fragte Wirtschaftsredaktor Jan Baumann den Direktor des Gewerbeverbandes Hans-Ulrich Biegler.
Wir stellen uns vor, dass im 8. Schuljahr eine Standortbestimmung gemacht wird und eben dieses Matching dann aufzeigt einem Jugendlichen, wo ist noch eine Differenz zum Wunschberuf. Das 9. Schuljahr soll dann dazu dienen, diese Wissenslücken zumindest zu reduzieren. Es braucht aber natürlich in diesem Prozess das Gespräch aller Beteiligten, der Schüler, der Eltern, der Berufsberater, der Lehrer und natürlich auch des Lehrmeisters.
Ist ein Problem auch, dass die Leute schulisch zu wenig mitbringen?
Es geht hier nicht darum, was der Wissensstand ist. Das ist insofern kein Test, das ist eine Standortbestimmung. Es soll nüchtern aufzeigen, wo sind die Anforderungen, was erwartet mich in einem Beruf und wie weit entspreche ich dem mit meinem Wissen, aber auch mit meinen Begabungen und Fähigkeiten.
Sie wollen ja die Zahl der abgebrochenen Berufslehren reduzieren. Was denken Sie, ist realistisch?
Wir legen uns nicht auf eine Zielgröße fest. Wir stellen einfach fest, in der Adoleszenz ist ein Lehrabbruch ein gravierendes Misserfolgserlebnis und wir wollen dort einen Beitrag leisten, dass Jugendliche einen möglichst optimalen Start in die Berufswelt haben.
In welchen Berufen ist dieses Problem besonders ausgeprägt?
Es gibt vor allem auch im Bereich der Coiffeurbranche relativ viele Abbrecher. Wir haben sie aber auch in anderen Branchen. Man muss auch sehen, es hat manchmal auch mit der Chemie zwischen Lehrmeister und Jugendlichen zu tun. Es ist nicht immer nur eine Wissensfrage. Und insofern ist es eben ein Beitrag, um diese Reduktion hinzukriegen.
Also ein Beitrag, aber nicht die Lösung.
Es kann nicht die Lösung sein, weil in einen Lehrabbruch sehr viele unterschiedliche Faktoren hineinspielen. Ich glaube aber, dass es eine wichtige Unterstützung ist, um eben einen fundierten Berufswahlentscheid zu fällen.
Sagt der Direktor des Gewerbeverbandes Hans-Ulrich Biegler im Rendezvous. Frankreich hat gewählt und hat die konservativen bis rechtsextremen Kräfte im Land gestärkt. Als stärkste Kraft aus der ersten Runde der Departementswahlen steigt Sarkozys UMP, die erste Überraschung. Die Sozialisten von François Hollande verlieren, aber nicht so stark wie erwartet. Das die zweite Überraschung. Charles Liebherr in Paris, die französische Linke steht zwar nicht gut da, aber einiges besser als erwartet. Was ist der Grund dafür?
Der wichtigste Grund ist sicher die Stimmbeteiligung. Sie war deutlich höher als vorausgesagt in Umfragen. Bei dieser Analyse sind sich auch alle Politbeobachter einig. Die höhere Stimmbeteiligung, rund 50%, wirkt ausgleichend unter den nunmehr drei großen politischen Lagern, links, rechts und Front National ganz rechts. Das hat nun dazu geführt, dass die Sozialisten nicht ganz so tief stürzten wie vermutet vor diesem ersten Wahlgang der Departementswahlen.
Für den unbeliebten Präsidenten ist es die dritte Niederlage, seit er an der Macht ist. Also sein Verdienst ist es wohl kaum, dass die Sozialisten ein Debakel abwenden können. Also wessen dann?
Ja, François Hollande ist über Nacht tatsächlich nicht populärer geworden, auch seine Wirtschaftspolitik nicht. Es ist eher Manuel Valls, dem Premier, zuzuschreiben, dass sich die Sozialisten etwas besser schlugen. Er engagiert sich immer noch sehr massiv. Er hat die Departementswahlen zu einer nationalen Angelegenheit erklärt, hochstilisiert vielleicht sogar, eben um seine Wähler zu mobilisieren gegen den Front National und trotz ihrer Enttäuschung. Entsprechend nimmt er nun auch für sich in Anspruch, dass diese Strategie eben Schlimmeres verhindert hat.
Also während die Linken verlieren, gewinnen die Konservativen und die Rechtskonservativen. Was ist denn der Grund für deren Erfolg?
Die Geschlossenheit beider politischen Lager ist sicher ein wichtiger Grund für deren Erfolg. Das ist logisch für den Front National, der immer alleine gegen alle antritt, keine Partner hat und man muss sagen, auch mit bemerkenswerter Konstanz jetzt seit drei Wahlen sein Wählerpotenzial so ausschöpft. Das gilt aber eben auch für die UMP im Verbund mit den Zentristen der UDI, die rechte Opposition tritt geschlossen an und gewinnt deutlich, das hat sich jetzt gestern gezeigt. Während eben im linken Lager alle gegen alle kämpfen, die Grünen fast alles verlieren und alle anderen sich gegenseitig stimmenstreitig machen. Die Rechte und die extreme Rechte ist also auch so stark, weil die Linke so zersplittert ist.
Nach dieser gestrigen Wahl ist es jetzt also so, dass die Sozialisten in einem Viertel der Departemente nicht einmal zum zweiten Wahlgang antreten können. Heißt jetzt das, dass Frankreich nach rechts rutscht? Es ist nur noch die Frage, ob mehr mit dem Front National oder weniger mit der UMP.
Dem ist so richtig, ja. 60 der rund 100 Departemente waren bisher rot. In einer Woche sind es nur noch um die 20, also noch ein Drittel. Es ist also eine simple Folgerung, wenn man sagt, der Erfolg der rechten Opposition ist programmiert in einer Woche. Zumal eben auch in zahlreichen Wahlkreisen die Linke ihre Wähler sogar dazu aufruft, UMP zu wählen, um den Front National zu schlagen. Umgekehrt will der Präsident der UMP, Nicolas Sarkozy, von einer analogen Wahlempfehlung für die Linke nichts wissen. Es wird also darum sehr spannend sein zu verfolgen, was die Folgen sind im zweiten Wahlgang. Es könnte dazu führen, dass der Front National zum ersten Mal überhaupt in einem Departement die Wahlen gewinnt.
Zum Schluss noch kurz. Es scheint offensichtlich, dass der Front National nicht so viel Stimmen geholt hat, wie gedacht, weil auch Sarkozys UMP am rechten Rand gegrast hat. Kommt das eigentlich innerhalb der UMP gut an?
Ja, im engen Kreis der UMP schon, aber eben nicht im weiteren Kreis des rechten Lagers bei den Zentristen. Da dürfen wir noch einige lebendige Debatten erwarten. Die Debatte ist so zentral, weil es eben um die grundlegende Strategie geht für die Präsidentschaftswahlen 2017. Sarkozys parteiinterne Gegner sind nämlich überzeugt, dass ihr Lager nur eine Chance hat, wenn sie sich gegen die Mitte öffnet und deutlich abgrenzt gegen rechts. Und ob sie das schafft und wie sie das genau machen will, das ist alles andere als klar im Moment.
Es bleibt also spannend in Frankreich. Danke für diese Einschätzungen, Charles Lieber in Paris. Die Attentäter von Paris entsprechen dem gängigen Bild. Es waren junge, wütende Männer ohne Perspektive, die die Journalisten des Satiremagazins Charlie Hebdo getötet haben. Nicht immer sind es aber die der Benachteiligten, die zur Waffe greifen. In Tunesien zum Beispiel. Einer der zwei getöteten Attentäter war ein junger, gebildeter Mann. Seine Angehörigen können seine Wandlung überhaupt nicht nachvollziehen. Daniel Voll hat Angehörige des Mörders vom Museum Bardo getroffen.
Abdelmalek Labidi, Yassins Onkel. Etwa 60-jährig, kurze graue Haare, kurzer Schnurrbart, die Augen versteckt hinter einer Sonnenbrille. Während im Haus drinnen die Frauen Abschied vom Toten nehmen, steht er draußen auf der Straße, zieht an einer Zigarette. Auch 4 Tage nach dem Anschlag mag er es kaum glauben. Yasin war im Quartier überall beliebt und vollkommen unauffällig. Hatte Freundinnen und Freunde, trank ab und zu sogar ein Bier.
Wie comme tous les jeunes, il a ses copines, ses copains. De temps à autre, il boit quelques bières.
In die Moschee ging er seit etwa 2,5 Jahren, schätzt der Onkel, aber nur zum Gebet, nicht zur Unterweisung durch einen Imam.
Ne laisse pas la mosquée durant toute la journée ou pour faire des soirées avec les chefs. Non, du tout, du tout, du tout.
Vom Wandel zum Islamisten habe niemand in der Verwandtschaft etwas bemerkt.
Il y a pas quelque chose de spécial ou de distingué qui peut attirer notre attention pour dire que Yassine n'est plus Yassine.
Es gab keinen Grund zur Annahme, dass sich Yassin innerlich verändert habe, sagt der Onkel. Äußerlich blieb er stets der gleiche. Mitte 20, unter dem Mittelstand, eine bescheidene Anstellung in einem Callcenter, aber wenig Chancen auf eine berufliche Zukunft. Denn mit Matur und 2 Jahren Literaturstudium gehörte Yassin Labidi zu jener Gruppe junger Tunesier, die am häufigsten ohne Arbeit sind. Über 30% aller Jungen mit einem Hochschuldiplom sind ohne Stelle. Darum haben diese Arbeitslosen bereits vor Jahren eine Art Gewerkschaft gegründet, die sogenannten Diplomés Chômeurs, die ihre Anliegen in der Gewerkschaft vertreten wollen. Generalsekretär Salam Ayari schätzt, dass aus dieser Gruppe ein großer Teil der jungen Männer kommt, die aus Tunesien in den Dschihad ziehen.
Ces gens qui ont quitté la Tunisie vers la Syrie ou vers la Libye.
Wie viele bisher in den Krieg nach Libyen oder Syrien gegangen sind, ist unklar. Nach einer Schätzung von Staatspräsident Beji Caidesebsi sollen es rund 10.000 sein, deutlich mehr als bisher vermutet. Vielleicht auch eine bewusste Übertreibung, weil es Sebsi im Ausland um Hilfe sucht. Die jungen Arbeitslosen würden häufig Opfer dschihadistischer Werber.
Il parle de démagogie de ces jeunes chaque jour dans les mosquées, dans les cités.
Sie rufen in den Moscheen auf zum Heiligen Krieg, versprechen für den märtyrertoten Himmel, vor allem in den großen Städten des wirtschaftlich vernachlässigten Süden. Und dann gibt es noch ein weiteres Einfallstor für den Terrorismus. Die Schattenwirtschaft, die in Tunesien beinahe die Hälfte der ganzen Wirtschaft ausmacht. Vor allem der Schmuggel im Grenzgebiet zu Libyen und Algerien, der Handel mit Öl und Waffen, ein gutes Geschäft mit großer Rendite und dazu noch steuerfrei, auch für die jungen Schmuggler.
Ce secteur, c'était l'un des causes qui ont poussé les jeunes à aller au djihadisme.
In diesem Bereich arbeiten Zehntausende junger Männer, vermutet nicht nur der Sprecher der arbeitslosen Schulabgänger. Das bestätigen inzwischen selbst staatliche Funktionäre, die den Schwarzhandel hilflos gewähren lassen.
Rendezvous 1:02. Langsam die Rolltreppe hinunterfahren, je nachdem, wohin man den Kopf dreht, mit Blick auf den Vierwaldstättersee, aufs Jungfraujoch oder aufs Matterhorn. Seit 90 Jahren schmücken diese Wandbilder im Bahnhof Basel die Eingangshalle. Im Laufe der Zeit haben aber der Durchzug, die Temperaturunterschiede und Taubenkot ihre Spuren hinterlassen. Jetzt werden die Wandbilder restauriert. Patrick Künstler hat am Vormittag den Restaurator über die Schulter geschaut.
Seit Anfang März steht Gregor Mara täglich auf einem riesigen Gerüst in der Schalterhalle des Basler Bahnhofs und verhilft dem großen Wandbild mit dem Vierwaldstättersee zu neuem Glanz. Die Arbeit mache ihm Freude, weil auch die Passanten Freude daran hätten, erzählt Gregor Mara.
Wir werden häufig darauf angesprochen, dass man froh sei, dass etwas ginge. Die Bilder sind sehr schmutzig, man sieht auch schon von unten die Schäden. Und die Menschen sind doch recht interessiert am Fortgang unserer Arbeiten. Und ich glaube, das kommt sehr gut.
Bis Mitte Mai sind Gregor Mara und seine Mitarbeiter damit beschäftigt, die Wandbilder im Bahnhof zu restaurieren. Dann sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 100.000 Franken geben die SBB dafür aus. Es sei gut investiertes Geld, findet der Basler Denkmalpfleger Daniel Schneller.
Diese Bilder waren in einem sehr schlechten Zustand. Wir haben bereits schon vor 2-3 Jahren darauf aufmerksam gemacht, verschiedene SBB-Instanzen, dass die vor allem die Landschaft für Waldstättersee in einem stark verschmutzt ist, dass da Massnahmen unbedingt notwendig sind.
Notwendig sei die Restauration, weil die großen Wandbilder im Basler Bahnhof historisch bedeutsam seien. Sie stammen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und zeigen Touristenattraktionen wie Vierwaldstättersee, Matterhorn oder das Engadin.
Das sind natürlich Landschaften, die damals bereist wurden von all diesen Touristen aus Holland, Deutschland, die durch den Bahnhof SBB in die Schweiz gekommen sind, der damals eigentlich das Tor zur Schweiz gewesen ist. Und mit diesen Bildern wird das auch augenfällig. Da wollte man wirklich diesen Reisenden vor Augen führen. Jetzt kommt ihr in das verheißungsvolle, paradiesische Land Schweiz, wo ihr all diese Landschaften erleben könnt.
Die Bilder in der Schalterhalle des Basler Bahnhofs sind also ein Stück Schweizer Tourismusgeschichte. Doch so historisch bedeutsam sie sind, so wenig haben die SBB in den vergangenen Jahren dafür getan, sie zu erhalten. Dies ändere sich nun, verspricht Peter Hitz, Projektleiter der SBB.
Die SBB ist sich jetzt bewusst geworden, dass wir da in der Pflicht stehen, uns vermehrt um diese Bilder zu kümmern. Es ist angedacht, dass jeweils nach 5 Jahren diese Bilder kontrolliert werden, die Bilder angeschaut werden und entsprechend auch dann nachbehandelt werden, sofern nötig.
Dass die SBB in Zukunft mehr Sorge tragen zu den Wandbildern, das freut viele Passanten im Basler Bahnhof.
Ich finde einfach wichtig, dass sie da sind. Ich finde es schön, ich finde die Halle schön und ich finde, sie sollte bleiben, wie sie ist. Ja. Ja.
Wenn ich dort steigen abkomme, sehe ich die leuchtenden Farben. Ja. Und denke, ja, das ist so ein bisschen Heimat.
Und genau dieses Stück Heimat bleibt mit der Restauration der Wandbilder nun erhalten.
Und mit dem Bericht von Patrick Hünsle ist es 1:1 im 1. und 4. Zeit fürs Tagesgespräch zur Kriminalität in der Schweiz mit dem obersten Polizeikommandanten des Landes. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dazu mit Daniel Hubacher.
Im letzten Jahr sind in der Schweiz 41 Menschen einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Das sind so wenige wie noch nie in den letzten 30 Jahren. Das zeigt die Kriminalstatistik. Die Schweizer Jugend trinkt und raucht weniger als auch schon und auch der Konsum von Cannabis ist zurückgegangen. Das zeigt die neueste Schülerstudie. Die Regierung des Kantons Graubünden hat das Sport- und Ferienhaus Valbella gemietet und will dort Asylbewerber unterbringen. Diese sollen aber nur dort einziehen, wenn alle übrigen Unterkünfte im Kanton schon vollständig belegt sind.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.